Unsere Aurelie ist ja 10 Jahre alt geworden. Und ihr Großvater ist Kosovare. Jennifers Papa ist ein Kosovare. Und da gibt es eine Tradition. Und die hat uns etwas überrumpelt. Ich muss einmal mein Gesicht schauen lassen, sonst kann ich nicht das Ding anmachen. So, Gesichtserkennung, sonst geht das Ding nicht an. Ja, fragt Jens, der hat mir das organisiert. Das ist super. Und im Kosovo ist das so. Da gibt es so eine Tradition, die ist etwas befremdlich für uns. Nämlich der kosovarische Großvater darf über die Schwiegertochter einen Ehebund bestimmen. Und jetzt hat dieser Schwiegervater etwas festgelegt. Jetzt sind wir beim Überlegen, wie geht das? Fügen wir uns dem? Aber im Kosovo ist das wirklich ein Gesetz, da darf man nichts gegen machen. Das ist ein Ehebund, der schon mit Geburt festgelegt ist. Und im Alter von 10 Jahren wird das dann offenbar gemacht. Ja, und dieser Ehemann, der heißt Pentatis. Und dieser Ehemann, der ist, wir haben jetzt Bilder von dem bekommen und so eine Videoaufnahme, der ist perfekt. Ja, also es ist so ein sehr stattlicher Typ, sehr stark, so männlich halt und geschniegelt und gestriegelt. Der hat, was weiß ich was, der alles studiert hat, Doktor, Professor, sonst was alles, ja. Also ein echt 1A-Wahl. Also jede Dame in diesem Raum, außer natürlich die schon verheiratet sind, würden sich freuen. So. Aurelie hat die Bilder gesehen und war völlig begeistert. Dachte, wow, was ist das für ein Typ? Der ist jetzt auch schon 10. Also das ist jetzt nicht, dass der schon 30 wäre. Aber ihr merkt, es konstruiert, ne? Gut, ich will ja auch nicht, dass jemand hier rausgeht und denkt, was ist denn da los bei denen? Ich muss ein bisschen übertreiben, damit ihr es merkt. Und dieser, ja, die werden zusammengeführt, wenn die dann 18 sind und dann heiraten die. Das ist festgelegt, da kann man gar nichts gegen machen. Das Problem ist nur, dieser Typ, dieser Pentatis, der ist so perfekt, dass er nur etwas lieben kann, was auch perfekt ist. Und Aurelie ist aus meinen Augen, ist sie perfekt, ja, also sie ist wunderbar. Aber er hat tatsächlich so ein paar Sachen gefunden, wo er sagt, naja, da muss man noch dran arbeiten. Aber Aurelie ist total verliebt in den. Sie guckt mich an und sagt, hä? Ja, und damit dann dieser Pentatis wirklich zufrieden ist mit Aurelie, muss sie einfach perfekt sein. Die muss eine Leistung abliefern, das, also optisch, gut, da muss sie nicht mehr viel machen. Haushaltstechnisch, ja, da geht noch was. Also Kochen und so weiter, also Pudding, Schokopudding geht schon. Aber so, da ist noch längst nicht alles erreicht, was dieser Pentatis braucht, um glücklich zu sein. Es geht nicht anders. Sie muss perfekt sein, damit er sie lieben kann, weil sonst passt sie nicht zu ihm. Dieser Pentatis hat einen Bruder, den nennen wir mal Christos. Und dieser Christos, der hat sie gesehen und ist so verliebt in sie. Der findet die so toll. Und er sagt, weißt du, ich weiß ja, dass du nicht perfekt bist, aber meine Liebe zu dir, die ist so groß, dass ich deine Fehler gar nicht mehr sehe. Diese Liebe wischt diese Fehler einfach weg. Da ist so viel mehr an mir an Liebe, als was du jemals an Fehlern haben könntest. Und er sagt, ich würde dich so gern heiraten, das geht aber nicht, weil du bist ja schon verheiratet mit diesem Pentatis. Was machen wir denn jetzt? Und dieses Dilemma hat unsere Aurelie. Aurelie, das stimmt nicht. Papa erzählt nur eine Geschichte. Und dieses Problem hat jeder Mensch, der geboren wird. Kennt ihr das Wort Pentateuch? Das sind die 5 Bücher Mose. Und da steht das Gesetz drin. Das Gesetz. Lassen wir mal da stehen. Und das Gesetz ist mit jedem Menschen verheiratet, der auf die Welt kommt. Ob er es wissen will oder nicht, ob er es wahrhaben will oder nicht, ist völlig wurscht. Jeder Mensch, der geboren wird, ist mit dem Gesetz verheiratet. Das Gesetz ist nämlich der offenbarte Wille Gottes. Und jeder Mensch, der geboren wird, ist dazu bestimmt, mit Gott zusammenzuleben. Und das Gesetz hat die Aufgabe, Gottes Willen zu offenbaren, damit wir alle wissen, wie wir denn leben müssen, wie perfekt wir sein müssen, damit wir auch nur es aushalten können in seiner Gegenwart. Weil der Himmel ist ja ohne Fehler, im Himmel ist ja alles vollkommen. Gott ist vollkommen, da gibt es nichts, was falsch wäre. Und dieses wunderbare Gesetz ist gut, es ist heilig, es ist ewig, es ist unzerstörbar. Es ist nämlich Gottes Wille, Gottes Herz. Und wenn wir alle Menschen so leben können, wie das Gesetz es von uns fordert, dann hätten wir Himmel auf Erden, wortwörtlich. Dann wird sich hier Gottes Gegenwart ausbreiten in einer Art und Weise. Wow, es wird dir keinen Fehler mehr geben, keine Sünde, keine Schuld, kein Fehlverhalten, keine schlechten Gedanken. Das Gesetz ist richtig gut. Das Gesetz hat nur ein Problem, es signalisiert dir jeden Tag, du bist nicht gut genug. Du schaffst es nicht. Du bist auch nicht irgendwie bei 98%. Selbst eine Mutter Teresa war nicht bei irgendwie über 50%. Wir alle sind irgendwie da ganz unten bei 0,1%, wenn wir mal diesen Maßstab von 100% anlegen in unser Leben, was das Gesetz von uns fordert. Wir haben keine Chance. Und das ist die Aufgabe dieses Gesetzes, dieses alten Bundes, uns klarzumachen, du Mensch, wenn du mit Gott zusammen sein willst, es reicht nicht. Jetzt gibt es einen anderen Ehepartner, diesen Christus, nennen wir ihn mal Jesus. Hat irgendjemand Bereitschaft, dieses Jesus-Banner mal so ein bisschen näher hier ranzustellen? Wo ist denn Thorsten, der das immer so gern macht? Ja. Vielleicht brauchst du seine Hilfe mit dem Ständer da drunter. So ein paar Meter näher an mich ran. Ja, da so, perfekt, dann haben wir so. Genau. Und dieser Ehemann Jesus, dieser Mann, der geht so ganz anders ran. Der sagt nämlich zu diesem wunderbaren Menschen, du bist geliebt. Ich bin begeistert von dir. Ich weiß um alle deine Fehler, aber ich bin vollkommen zufrieden mit dir. Du kannst gar nichts machen, damit ich dich mehr liebe. Es ist einfach vollkommen. Es geht nicht mehr. Meine Liebe wischt alles weg, was an Fehlern da ist. Das Problem ist nur, jeder von uns hat diesen Ehebund mit diesem Gesetz. Wir sind tatsächlich verbunden durch einen Ehebund mit dem Gesetz. Ein ewiges Bündnis. Und das Gesetz hat die Autorität über mich, zu bestimmen, was mit mir geschieht. Weil das Gesetz fordert nämlich Heiligkeit. Und wenn ich keine Heiligkeit liefern kann, ist die Strafe was? Tod. Tod. Und zwar der ewige Tod. Und das ist nicht nur ein, naja, bin ich halt tot und dann komme ich in den Himmel, auch nicht schlimm. Es ist kein körperlicher Tod gemeint, es ist ein ewiger, geistiger Tod gemeint. Ich bin in Ewigkeit getrennt von Gott, weil er ist das Leben. Und tot zu sein heißt nicht, ich bin weg, sondern nicht bei Gott zu sein heißt, fern von dem zu sein, was gut ist. Da, wo Gottes Gegenwart ist, da breitet sich Güte aus, Liebe, Gnade, Schönheit, Heiligkeit, es ist Licht, es ist herrlich, es ist alles schön, es ist alles gut bei ihm. Und momentan erleben wir das so, dass wir auf Erden leben und wir erleben schöne Dinge. Ja, wir wundern uns über die schöne Natur, wir freuen uns über freundliche Menschen, wir freuen uns, wenn was gelingt. Wir genießen die Sonne, wenn sie mehr Kraft hat als im Winter. Wir freuen uns aber auch über den schönen Schnee. Es gibt so viele Dinge, die Gott schenkt, die wir genießen dürfen. Das haben wir alles nur, weil seine Hand schonend über uns ist. Gott legt seine Hand schützend über die Schöpfung. Und sobald er sie ein bisschen zurückzieht, und das geschieht hier und da in der Geschichte der Welt, sehen wir das ganze Elend, wenn Gottes Gnade sich rauszieht aus der Schöpfung, aus dem Leben von Menschen. Manchmal guckst du Menschen an und denkst, boah, wie kann das nur sein, dass die so zerstört sind, wo sich etwas Negatives durchzieht über Generationen. Oder Landteile, wo du denkst, was ist da los? Ja, es gibt mir jetzt keine Namen nennen, aber wir kennen alle in der Geschichte so einige Episoden, wo du denkst, wie konnte das nur sein, dass so viel Böses sichtbar wurde? Und dann geben wir Menschen die Schuld. Und klar, Menschen sind auch die, die die Schuld tragen, aber sie sind nur deswegen in diese Extremität reingekommen, weil Gott seine Gnade zurückgezogen hat in manchen Bereichen. Momentan erleben wir, dass Gott segnend seine Hand über Deutschland hält. Wirtschaftlich ist es gerade spannend, aufwärts. Manche Krisen sind da, wir suchen und orientieren uns, aber im Großen und Ganzen können wir noch echt dankbar sein. Ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe, weil ich fühle mich in Deutschland gesegnet. Manche mögen das anders sehen. Aber lass uns jetzt nicht hier politisch diskutieren. Dafür ist die Gemeinde nicht da. Sondern lass uns sehen, wo hat Gott seine Gnade über uns gelegt. Und das sehen wir, Gott schützt uns in seiner Gnade. Aber in Ewigkeit, es wird ein Tag kommen, nennt die Bibel den Tag des jüngsten Gerichts, da wird es eine endgültige Scheidung geben zwischen Gottes Gegenwart und denen, die nicht in seiner Gegenwart kommen. Und das wartet auf jeden Menschen, ob du Moslem bist oder Atheist. Völlig wurscht. Gottes Gesetz steht über allem. Und es kommt der Tag, wo er richten wird zwischen denen, die zu ihm gehören und denen, die nicht zu ihm gehören. Es gibt keine andere Entscheidungskriterien. Da stehen wir vor dem Richterthron Gottes und es gibt nur diese zwei Dinge. Gehöre ich zu Jesus? Kennt er mich? Hat er meinen Namen ins Buch des Lebens geschrieben oder hat er es nicht getan? Und wenn nicht, dann gibt es eine Entscheidung. Und dann hat Gott entschieden, ich werde meine Herrlichkeit zurückziehen von der Schöpfung. Ich werde etwas Neues schaffen. Ich werde mir ein Reich, ein Gottesreich aufbauen, wo ich 100% gegenwärtig bin. Das haben wir noch nicht erlebt. Wir haben manchmal so einen Vorgeschmack von Gottes Herrlichkeit. Und da denken wir, boah, ist das schön. Das ist so vielleicht 2-3% von dem, was da kommt. Vielleicht noch nicht mal. Und stellen wir vor, Gottes Gegenwart lagert sich wirklich 100%. Boah. Manchmal denkt man, oh, jetzt sind wir kurz vorm Himmel. Ist noch weit weg davon. Da kommt noch so viel mehr. Und genauso wird es dann einen Ort geben, wo Gott seine Herrlichkeit komplett rauszieht, wo er seine Gegenwart komplett entfernt und sagt, dieser Bereich, da bin ich nicht. Und da, wo ich nicht bin, ist nichts Gutes übrig. Da ist nur Böses, da ist nur Dunkelheit, da ist nur Finsternis, Schreckliches. Und dieser Ort ist nicht der Ort, wo wir sagen, ja, da regiert der Teufel. Der Teufel ist nicht der Herr der Hölle. Die Hölle wurde geschaffen, um ihn zu bestrafen. Und alle Menschen, die nicht an Jesus glauben. So ist die Wahrheit der Bibel. Was anderes kann ich nicht predigen. Ist heute völlig unpopulär, so radikal zu denken. Aber das ist die Wahrheit der Bibel. Und das wartet auf jeden Menschen, ob er es glaubt oder nicht. Er kommt. Die Gerichtsverhandlung kommt. Definitiv. Und diese Zeit auf Erden ist nur dafür da, dass wir uns entscheiden, will ich in seiner Gegenwart leben oder will ich es nicht. Und in dieser Zeit bietet sich so viel an, wo der Feind wirklich gerissen ist, um Menschen etwas vor die Augen zu halten, wo sie sagen, ich möchte ein besserer Mensch werden, weil in uns ist ein Streben nach Göttlichkeit. Wir wollen Göttlichkeit. Wir wollen Vollkommenheit. Wir wollen besser sein. Wir wollen was Heiles, was Gesundes, Gutes erleben. Jeder will das. Und so bietet die Welt so viele Möglichkeiten an, wie eine Karriereleiter immer mehr in Gottes Gegenwart zu kommen. Ob wir wollen, dass dein Gott ist oder ob wir selber Gott sein wollen, das ist im Endeffekt gar nicht so wichtig. Es geht darum, dass ich als Mensch eine Leiter angeboten bekomme, wo ich immer höher steigen kann, damit ich mich erhebe von diesem restlichen Elend da unten. Und das Gesetz bietet genau das Gleiche an. Es bietet mir eine Karriereleiter an, wie ich vollkommener werden kann. Nur das Gesetz, das ist der Unterschied zu dem, was sich in der Welt anbietet. Das Gesetz ist von der ersten Stufe schon nicht erfüllbar. Wir schaffen es nicht, wir haben keine Chance. Gott zu lieben von ganzem Herzen, boah, habe ich noch nie geschafft. Vielleicht ein paar Prozent meines Herzens, aber was mit dem ganzen Rest? Oder seid ihr so in Gott verliebt, dass da nichts anderes mehr ist? Bei mir nicht. Muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht. Bin schon durchgefallen. 0,1%, da bin ich irgendwie, komme ich vielleicht noch hin. Und wir denken manchmal, wir sind so unterschiedlich. Ja, wir sind die guten Christen, die sind so bei 30-40% der Erfüllung des Gesetzes. Und die, naja, die aus den anderen Kirchen, die nicht so charismatisch sind, sind vielleicht so bei 20%, weil denen fehlt ja der Heilige Geist, urteilen wir ganz schnell. Ja, und die Atheisten, die sind sowieso bei 0%. Und wisst ihr was, wir sind alle irgendwo ganz unten, ganz, ganz unten. Und haben da so Konkurrenzkämpfe. So albern. So stolz, so anmaßend. Keiner schafft es, Gottes Willen, Gottes Maßstab zu erfüllen. Und die Religionen sind gut darin, Schritte anzubieten, wo du hineinkommst in eine Gotteserfüllung. Ja, so, jetzt habe ich die nächste Stufe geschafft. Einmal im Jahr nach Mekka. Super, abgehakt. Einmal im Jahr in den Tempel nach Jerusalem. Abgehakt. Oder folgende Regeln beachten, folgende Gebete sprechen zu richtigen Zeiten, abgehakt, erledigt, nächster Schritt. Oh, jetzt bin ich schon bei 70%, wow. Und wenn ich alles richtig mache, komme ich vielleicht im nächsten Leben in die nächste höhere Kaste. Und wenn ich das nächste Seminar bei Scientology mitmache, was gut kostet 20.000 Euro, egal, dann bin ich noch etwas besser. Da fahren wir so drauf ab, das ist so ein Eifer, uns besser sein zu wollen. Und sobald sich was anbietet, wie ich das kann, will ich es haben. Und das gibt es auch im christlichen Markt. Es verkaufen sich am besten die Bücher, wo drauf steht, 10 Schritte zu einem erfolgreichen Gebetsleben. Oder, ich habe mir ein paar Überschriften ausgedacht, Heilung, so funktioniert sie. 3 Schlüssel für einen Erfolg habe ich schon. 10 Schritte zum idealen Christen. Die 5 Wahrheiten der Bibel in 50 Tagen vollkommen verstanden, so geht's. Oder 8 Offenbarungsabende, Seminare, die ich besuchen muss, damit ich als Christ wirklich den Durchblick habe. Dann schließt sich der Kreis, ich habe es kapiert, so geht's. Und dann muss ich das befolgen und dann schaffe ich das und dann bin ich ein Superchrist. Die anderen haben es noch nicht so geblickt. Das verkauft sich ohne Ende. Das sind die meistgehörten Predigten im Internet. Das sind die, wo die Leute scharenweise hinlaufen und denken, da ist jetzt Erweckung, da geht es jetzt ab und da läuft es weiter. Und wow, jetzt habe ich wieder was gehört, was ich machen kann. Und wenn ich es dann geschafft habe, bin ich ein besserer Christ. 20%. Kennt ihr das? Und es funktioniert nicht. Weltweit. Es funktioniert nicht. Weil das baut auf unser Fleisch auf. Es ist ein Appell an mein Fleisch. Und mein Fleisch ist so schwach. Aber es möchte doch so stark sein. Ich möchte doch meinen Stolz bedienen. Ich möchte auch sagen können, ich habe es gut gemacht. Ich habe mal gepredigt über das morgendliche Gebet und früh aufstehen und Bibel lesen. Weil das war eine Zeit, wo Mathilda, unser erstes Kind, geboren wurde. Und jeden Morgen um fünf, halb sechs, schrie sie und wurde wach. Ich sage, super. Ich habe meiner Frau so einen Deal, sie macht die Nacht und ich mache den restlichen 10 Minuten morgens dann. Weil ich ja so schwer arbeiten musste als Pastor und so. Sie hatte nur den Haushalt und sie hat den Deal mitgemacht. Heute machen wir das anders. Und ich bin dann morgens aufgestanden in meiner gönnerischen Art und Weise und habe dann die Flasche Milch warm gemacht, habe Mathilda die gegeben und sie ist wieder eingepennt. Perfekt. Und ich hatte dann so von 5:30 bis 7, so mussten wir dann langsam hoch, hatte ich Zeit. Einschlafen konnte ich nicht mehr, ich war ja wach. Und habe ich dann so toll, wie ich bin, als guter Christ, diese Zeit genutzt, Bibel zu lesen, zu beten, Lobpreis zu hören. Lang bevor meine Frau sich aus dem Bett quälte, weil sie ja die ganze Nacht durchgemacht hat mit den kleinen Mädchen. Und ich war so stolz, ich habe das ein paar Wochen durchgezogen und ich dachte, boah, bin ich ein guter Christ. Erst habe ich voll drauf, als Pastor vorbildlich. Und jetzt predigst du drüber, wie wichtig das morgendliche Gebet ist. Das Frühaufstehen und das Bibellesen. Und ihr Schlappschwänze, ihr müsst doch mal einen Wecker stellen und aufstehen, das ist auch kein Problem. So ein bisschen Disziplin gehört dazu. Mann, ich war ja schon bei 35-40% da irgendwo angekommen, ja. Und dann habe ich dann erzählt, wie die Früchte sind und super und ganz toll. Und ich habe dann gepredigt und auch erzählt natürlich, wie toll ich das hinkriege. So ganz nebenbei einfließen lassen. Unser Pastor betet jeden Morgen. Boah, ist der super. Am nächsten Morgen wachte Mathilda nicht mehr auf, sondern schlief bis 7 Uhr durch. Und wer schlief mit ihr bis 7 Uhr durch? Der Papa. Ich habe mir den Wecker gestellt. Snooze. Snooze. Ach, du stehst gleich auf. Ist ja auch, wollen ja nicht gesetzlich sein. Halbe Stunde reicht ja auch. Es war weg. Die ganzen Prozente, die ich mir auf die Schulter geschrieben habe, geklopft, also angeschrieben habe, war nix. Habe ich nicht so toll gekriegt. Dann hat Gott mir so eine Lektion erteilt. Zurück zu unserem anderen Ehemann. Ihr kriegt auch noch einen Bibeltext dazu. Dieser Ehemann sagt, komm noch, lass dich von mir lieben. Ich will dich segnen, ich will dein Herz verändern. Ich will, dass du einfach nur mit mir in einer Beziehung lebst. Und meine Liebe zu dir wird dich verändern. Und dann bin ich unterwegs zu ihm und dann merke ich wieder, ach, Jesus zieht mich und er will mich an seinem Herzen haben. Und dann habe ich eine Beziehung und der Vater ist da und der Heilige Geist und alles wunderbar. Und ich merke, wie ich in seiner Gegenwart eine Herzensveränderung erlebe. Und die macht mich fähig, so zu leben, wie Gott es von mir will. Auf der Seite, beim Gesetz, ist das so, dass ich das Gesetz vor Augen habe, wie die ganzen tollen Bücher, die man lesen kann, wo drin steht, was musst du machen, damit du ein toller Christ bist. Und ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der sich von außen nach innen verändern kann. Gibt es nicht. Ich kann mich nicht mehr von innen her verändern. Das Einzige, was ich machen kann, ist irgendwie Verhaltensweisen und so ein bisschen Disziplin und ich kann so ein bisschen an mir rumschrauben von außen, aber es dringt eigentlich nicht in mein Herz rein. Was gibt da einen, der kann das? Und der ist so gut da drin, da ist er Spezialist drin. Das liebt er. Und ich bin als Christ hin und her gerissen zwischen diesen beiden Bräutigam, die sich anbieten. So, und jetzt kommen wir zur Taufe. Warum ist Taufe so wichtig? Ich lese euch einen Bibeltext. Lasst mal den Beamer ruhig weg, weil das ist eine andere Übersetzung. Das ist so irritierend. Römer 7, Vers 1 bis 4. Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz, also Paulus spricht und erklärt. Ihr kennt doch das Gesetz und wisst, es hat für einen Menschen nur Geltung, solange er lebt. Ja, also wenn ich lebe, bin ich unter dem Gesetz, ob ich will oder nicht. Und jetzt kommt ein Beispiel aus dem Alltag, Vers 2. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Also ich bin als Mensch verheiratet mit dem Gesetz, habe einen Ehebund und der gilt lebenslang. Das ist das Gesetz, das ist festgelegt. Das wussten sie alle. 2b, wenn der Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, das sie an ihn bindet. Also wenn das Gesetz sterben würde, wäre ich frei vom Gesetz und könnte leben, wie ich will. Ich kann ja nur dann sündigen, wenn mir jemand sagt, was ich nicht tun darf. Ohne Gesetz gäbe es keine Sünde. Ohne Baum im Garten Eden gäbe es keine Sünde. Aber ohne die Entscheidungsfreiheit, sündigen zu können, gäbe es auch keine Liebe. Versteht ihr? Dieser Baum war wichtig im Garten. Ich habe mir gedacht, Gott, warum hast du da nicht... Gut, hättest du ihn ja stehen lassen können, aber hättest du auch einen Zaun drum bauen können. Einen riesengroßen Zaun. Oder reißt das Ding einfach ab und pflanzt ihn irgendwo auf eine Insel, wo keiner hinschwimmen kann. Warum war dieser blöde Baum im Garten Eden? Und warum waren Adam und Eva so blöd und haben diese Frucht gegessen? Deswegen haben wir heute diesen Stress. Ich habe echt geschimpft mit dir. Ich war sauer auf Adam. Ich dachte, du blöd, Mann. Bis Gott mir klargemacht hat, ich hätte genau so gehandelt. Es zieht mich an das Verbotene. Und das ist bei jedem so. Es braucht nur ein Gesetz, um uns zu zeigen, wie schwach wir sind, diesem Gesetz widerstehen zu können. Römer 6 schreibt, so nahm das Gesetz die Sünde zum Anlass und weckte jede Begierde in mir. Es ist richtig ein Begehren, was aufersteht in mir, wenn ich etwas nicht haben darf. Ich will das haben, alles andere ist egal. Das zieht mich an. Und damit wir klarkriegen, es braucht nicht nur einen Baum im Garten Eden, sondern er hat uns 613 Gebote und Verbote gegeben im Alten Testament, dass wir verstehen, dass wir endlich verstehen, ich schaffe es nicht, ich schaffe nicht mal eins. Wenn aber der Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, das sie an ihn bindet. Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, nennt man sie zu Recht eine Ehebrecherin. Kennen wir. Wenn meine Frau einen anderen Mann nehmen würde, wäre sie eine Ehebrecherin. Nicht schön. Darf sie nicht. Will ich nicht. Will sie auch nicht. Ja, willst du auch nicht? Nein, gut. Aber wenn ich sterben sollte, ja, tragischer Unfall, keine Ahnung, sie wäre frei, einen anderen Mann zu heiraten. Willst du nicht, ne? Dann will sie auch nicht. Gute Frau. Sie wäre aber frei, sie dürfte. Das wäre vom Gesetz her völlig legal. So, und wie übertragen wir es jetzt auf das Gesetz? Das Gesetz Gottes ist ewig. Das kann nicht sterben. Es bleibt ewig Gottes Wille. Es ist ein gutes Gesetz. Das Gesetz ist nicht böse, es ist gut. Es hat dich dazu getrieben, zu erkennen, dass du ein Sünder bist. Weil der Heilige Geist das Gesetz nimmt und uns erklärt, wie unvollkommen wir sind. Jetzt kommt Jesus ins Spiel. Er sagt, ich erfülle alle Anforderungen des Gesetzes. Er war der einzige Mensch, der jemals gelebt hat und jemals leben wird, der nicht nur irgendwie bei 5 oder 20%, er war aber 100%. Er hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und er hat es geschafft. Und er sagt so, meine liebe Verheiratete, ich gehe jetzt einen Weg. Ich nehme diese Schuld auf mich, die eigentlich dir gehört, und ich gehe jetzt einen Weg und ich lade dich ein, ihm mitzugehen. Und er geht diesen Weg ans Kreuz. Er stirbt, obwohl er der einzige Mensch war, der nicht hätte sterben müssen, der freien Zugang zum Vater hatte. Und er stirbt diesen Tod am Kreuz. Und am Kreuz hat er alle Schuld auf sich geladen bekommen. Deine Schuld, meine Schuld, von aller Menschheit. Das war nicht schön. Er wurde zum Fluch am Kreuz, sagt uns Hebräer. Er hat wirklich leibhaftig gespürt, was Menschen für Schuld auf sich tragen. Das Gewissen eines Massenmörders, eines Kinderschänders, eines Betrügers oder Frauen, die auch böse sind, manchmal, ja. All das spürt er am Kreuz. Wow. Und mit diesem Kreuz, mit diesem Last, geht er dann, sagt zum Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott ihn wirklich, hat sich abgewendet von ihm für diese Zeit der Sonnenfinsternis. Er konnte ihn nicht anschauen, weil der ganze Fluch der Menschheit lag auf ihm, leibhaftig. Und er stirbt. Er sagt, Vater, an dein Ende gebe ich meinen Geist. Und er legt sich ins Grab. Hier ist ein Grab, ja, ein Wassergrab. Und am dritten Tag steht er auf. Und dann sagt er Folgendes. Vers 4. So steht es auch mit euch, meine Brüder und Schwestern. Weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr dem Gesetz gegenüber tot. Ihr gehört jetzt nicht mehr dem Gesetz, sondern Christus, der vom Tod auferweckt worden ist. Wow. Jesus hat sein Tod am Kreuz, ist nicht nur symbolisch irgendwie eine tolle Handlung, dass Gott irgendwie sagen kann, okay, Schwamm drüber. Wir haben jetzt ja jemanden gefunden, einen Sündenbock. Also ihr habt alle freien Fahrtschein in den Himmel. Nein, das war notwendig, um uns aus diesem Ehebund rauszukaufen. Er erfüllt diesen Ehebund vollkommen, stirbt trotzdem, geht ins Grab, steht wieder auf zurecht und sagt, so, der Weg ist jetzt frei. Und dann ruft er seiner Braut zu, was wir letzten Sonntag gehört haben. Ich liebe dich. Ich sage Ja zu dir. Ich habe dich auserwählt. Und jetzt sag doch bitte Ja zu mir. Und dann steht diese Braut hier. Der Ehebund ist zerbrochen, weil ich darf mit Jesus sterben. Ich sterbe aus diesem Ehebund raus. Deswegen ist es so wichtig, dass ich sterbe, weil dann gilt der Bund nicht mehr. Wenn ich nicht sterben würde mit Jesus, bleibt der Bund ewig bestehen. Verstehst du? Dieser Bund kann nur durch einen Tod gelöst werden, nämlich durch meinen Tod. Aber ich brauche nicht persönlich sterben, ich darf Jesu Tod mitsterben. Er ist für mich gestorben und ich sterbe mit ihm. Ich gehe mit ihm ans Kreuz. Aber er trägt das Leid. Ich trage das Leid nicht. Er trägt es. Und ich darf mit ihm wieder auferstehen. Und das ist die Taufe. Die Taufe ist ein Wassergrab. Und das, was die jungen Leute erlebt haben in ihrem Herzen, als sie gesagt haben, Jesus, ich will, das zeigen wir heute ganz sichtbar für alle Menschen. Sie legen sich zu Jesus ins Grab. Sie gehen raus aus diesem Bund des Gesetzes. Weil dieser Bund verflucht sie zum Tod auf ewig. Deswegen müssen sie rausgelöst werden. Und dann sterben sie mit Jesus, stehen wieder auf mit Jesus und leben dann mit ihm als Bräutigam Seite an Seite. In dieser Beziehung mit ihm. Versteht ihr? Vers 4b. Darum können wir nun so leben, dass unser Tun für Gott Frucht bringt. Unsere Frucht mit dem Ehepartner ist Sünde. Weil er mir ständig sagt, was ich falsch mache und was ich nicht tun darf. Und ich tue es gerade deshalb. Und das Urteil ist, du reichst nicht. Die Frucht mit Jesus ist was? Vielfältig. Sie ist, unser Tun ist wirksam für Gott. Ich bringe plötzlich Dinge hervor, die so schön sind. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus meinem Fleisch heraus. Nicht, weil ich wieder gelesen habe, was ich tun muss als guter Christ. Sondern weil mein Herz verändert wird. Weil er mir Kraft gibt, so zu leben, wie ein Gotteskind leben sollte. Wir machen oft den Fehler, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Naja. Wir machen oft den Fehler, dass wenn Menschen sich frisch bekehrt haben, dann sagen wir ihnen, okay, die Musik darfst du nicht mehr hören, rauchen darfst du auch nicht mehr, du musst dich anders anziehen. Die Bücher sind auch nicht okay und die Filme kannst du auch nicht gucken. Und du darfst nicht mehr fluchen, du darfst auch nicht mehr unpünktlich kommen in Gottesdienst, das geht gar nicht. Und du musst bei dem und dem Lied die Hände heben, sonst bist du nicht richtig charismatisch dabei. und du und so weiter. Kennt ihr das? Nein, kennt ihr nicht. Die Ichtes macht das anders. Ja, der hat sich doch bekehrt, das muss man doch sehen. Der muss doch mal sein Leben ändern. Das geht doch nicht, dass ein Christ raucht. Du böser Christ. Du musst doch hier die nächsten 10 Schritte doch mal zumindest hinkriegen. Funktioniert das? Wisst ihr, was mit denen passiert, die so beballert werden? Die gehen wieder weg und sagen, ich dachte, ich bin erlöst. Aber irgendwie bin ich alles andere als erlöst. Das Leben ist ja schwieriger als vorher. Ach du meine Güte. Und die gehen wieder weg. Weil wir ihnen nicht gezeigt haben, wie sie mit dem leben können. Und das ist das, was wir Menschen beibringen müssen. Dass wir ihm von Jesus vorschwärmen, wie schön das ist, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Nicht, wie man als Christ sich verhalten muss, sondern wie ich mit Jesus in einer Beziehung lebe. Wie ich den Vater im Himmel kennenlerne, wie ich mit dem Heiligen Geist in Kommunikation trete. Wenn ich das nämlich lerne, wie ich, oh, ich will das nicht umarmen, sonst fällt das um, wie ich mit Jesus eng bin, wie ich mein Herz ihm ausschütten kann, wie ich mit ihm in eine Liebesbeziehung eintrete, wenn ich das nicht den Leuten beibringe, scheitern sie am Gesetz, was wir ihnen auferlegen. Und wenn ich hier lebe, wenn ich mit Jesus lebe, und das mein Leben ist, dann verändert sich mein Herz, dann verändert sich dein Herz. Wenn du dein Leben lang dich versuchst anzustrengen, als Christ es richtig zu machen, dann bist du fremdgegangen, dann bist du wieder zurück zum Gesetz gegangen. Mit dem bist du nicht mehr verheiratet. Das Gesetz bewirkt Sünde in dir. Jesus bewirkt Gnade in dir. Jesus setzt dich frei. Er verändert dein Herz in der Art, dass du nicht mehr sündigen musst. Kämpf nicht gegen Sünde. Da hast du keine Chance, sondern flieh in Jesu Arme. Verstehst du das? Jage der Heiligung nach. Heißt nicht, ich muss alle Sünden tottreten in meinem Leben. Das heißt, ich muss Jesus in die Arme rennen. Ihm nachjagen. Er hilft mir, er kann das. Vergiss die Bücher, schmeiß die weg, die dir ständig sagen, wie schlecht du als Christ bist, was du noch alles machen musst, damit du noch besser wirst. Es funktioniert nicht. Das ist ein Appell an dein Fleisch und dein Fleisch ist schwach. Es bedient nur den Stolz, der endlich sagen können möchte, ich stehe jeden Morgen um 6:30 auf oder um 5:30 auf und bete. Das mache ich ganz toll, ich bin super Christ. Wenn Jesus mich zieht, dann weckt er mich. Ob das morgens ist oder nachmittags oder abends, ist völlig wurscht. Nachts beten ist nicht heiliger als tagsüber. Aber manche mögen das lieber. Ist okay, mach das. Ist kein Gesetz. Bete, wann du willst. Hauptsache, du betest. Rede mit Jesus. Lebe mit ihm zusammen. Darum geht es. Und ich möchte euch einen Bibelvers noch lesen und dann müssen wir dringend zur Taufe kommen. Ist ja jetzt auch warm, das Wasser. Jeremia 31, Vers 31. Ist der schönste Text in der Bibel. Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Aus Neues Leben Bibel lese ich das vor. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, ein paar hundert Jahre bevor Jesus kam, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit den Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte, sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Das war der Bund des Gesetzes. Ich möchte euer Gott sein. Ihr wollt mein Volk sein, also sage ich euch genau, was ihr tun sollt. Das ganze Bundesbuch ist voll mit Anforderungen, die wir nicht erfüllen können als Menschen. Sie haben ihn gebrochen, deswegen habe ich mich abgewandt von ihnen. Vers 33, doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wenn ich mit Jesus lebe, dann wandert sein Gesetz in mein Herz, weil mein Wesen sich verändert. Und wenn mein Wesen sich verändert, mein Denken, mein Sprechen, mein Schauen, mein Hören, dann verändert sich auch mein Handeln. Nur so rum geht es. Das kann nur Jesus. Das kannst du nicht selber. Und Vers 34, niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, Vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünde vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Das ist die Botschaft dieses Bräutigams, zu dem wir jetzt frei geworden sind, durch den Tod am Kreuz, den ich mit der Taufe symbolisiere. Ganz deutlich, sichtbar für alle. Dann lebe ich mit ihm. Und dann, wenn wir mit ihm leben, muss ich nicht mehr sagen, hey, wenn du Jesus kennenlernen willst, musst du ein bisschen besser so und das und das und das erfüllen. Nein, das war der alte Bund. Sondern, hey, lass uns zusammen Jesus feiern. Lass uns zusammen ihm ein Loblied singen. Lass uns zusammen in seine Gegenwart treten. Wow. Und dann verändert sich was. Dann ist Sünde nicht mehr eine Aufgabe, die ich bewältigen muss, sondern eine Sünde ist dann seine Aufgabe, die er rauswäscht aus meinem Leben durch seine Gegenwart. Jetzt könnte ich anfangen zu predigen. Oh Mann. Und wenn ihr euch hier taufen lasst, ihr drei süßen, coolen, dann zeigt ihr der ganzen Gemeinde, allen Verwandten, die dabei sind, der ganzen Welt, zeigt ihr, dass ihr Ja gesagt habt zu Jesus. Im Grunde ist das eine Verlobung, die heute stattfindet. Weil Jesus hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Jesus hat zu Cedric gesagt, Jesus, Cedric, weißt du was, ich will dein ewiger Partner sein. Denk jetzt mal nicht so an Hochzeit und Mann und Frau, das ist ein komisches Bild, gerade für uns Männer. Aber das ist trotzdem wichtig, wie wir letzte Woche gehört haben. Ich rate euch, die Predigt vom letzten Sonntag nochmal nachzuhören, damit ihr es noch mehr versteht. Jesus sagt zu dir, Cedric, weißt du was, ich sag Ja zu dir, ich finde dich so super. Und alles, was du dafür machen müsstest, habe ich schon erfüllt für dich. Du musst eigentlich nur Ja sagen. Dann sagt Cedric, jawohl, hier stehe ich, Jesus ist meiner. Ich mache heute Ja zu Jesus, ich verlobe mich heute mit Jesus. Und ich werde eins mit ihm im Wassergrab, ich stehe auf und lebe jetzt mit ihm in Einheit. Nicht mehr zurückgehen. Ich gehe nicht mehr fremd. Ich habe jetzt einen Ehepartner. Und das wird in der unsichtbaren Welt etwas einrammen. Der Feind wird das ganz deutlich von Latz geknallt kriegen. Ach du meine Güte, Cedric, Benji, Eva, die sind jetzt raus aus dem Bund. Weil was der Feind versucht mit uns, ist, selbst als Christen immer wieder zurückzudrängen und immer wieder dahin zu kommen, dass wir versuchen, aus eigener Kraft gottgefällig zu leben. Und dadurch rutschen wir aus dieser Liebesbeziehung, die uns ja verändert. Das verändert uns nicht. Und jetzt will ich mich nicht nochmal wiederholen, aber es brennt so in mir. Ich bitte euch, ihr lieben drei und Carsten, jetzt kommt das Zeugnis. Amen.